Deutschlandfunk. Hintergrund. Ambulante Palliativversorgung. Begleitung in der letzten Lebensphase. Von Birgit Augustin.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, wir sind vollzählig.
Ein Dienstagmorgen in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist kurz nach acht. Das SAPV-Team hat sich zur Morgenbesprechung versammelt, über Handy zugeschaltet, die Kolleginnen und Kollegen aus Waren, dem zweiten Standort des Pflegeteams. SAPV, das steht für spezialisierte ambulante Palliativpflege. Zunächst berichtet Claudia Rorarius, eine der Pflegekräfte, von den Vorkommnissen der vergangenen Nacht.
Herr Gerd hatte starke Luftnot, hat wohl alles auch schon genommen gehabt, sein Abstral und sein Oramorph, und kam gar nicht zur Ruhe. Das war wohl letzte Nacht auch schon so.
Der 82-Jährige hat Lungenkrebs, metastasiert. Seine Frau sorgt zu Hause für ihn und hatte sich nachts telefonisch bei Claudia Rorarius gemeldet.
Die Frau war auch ganz aufgeregt und wusste auch gar nicht, was sie machen soll. Wir hatten dann besprochen, dass sie den Sauerstoff von 2 auf 3 Liter kurzzeitig mal stellt und dass er noch eine Oramorph nehmen soll.
Das SAPV-Team betreut mehr als 100 schwer kranke, sterbende Menschen und ist rund um die Uhr erreichbar. 2 Pflegekräfte und ein Arzt haben nachts Bereitschaftsdienst, um jeden Patienten im Einzugsgebiet innerhalb von 30, maximal 45 Minuten erreichen zu können. Nach einer halben Stunde, berichtet Claudia Rorarius dem Team, habe sich die Lage entspannt. Sie musste sich nicht mehr auf den Weg machen.
Die 2. Ampulle Oramorph hat geholfen. Er war gut symptomkontrolliert, hat gesagt, das enge Gefühl in der Brust ist weg. Er kriegt wieder gut Luft und ja.
Seit 2007 haben gesetzlich Versicherte in ihrer letzten Lebensphase Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung zu Hause in den eigenen 4 Wänden. Wenn Sie eine besonders aufwendige Versorgung benötigen und an einer nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden, die Ihre Lebenserwartung stark begrenzt. Das Ziel: ein würdevolles Sterben im vertrauten Umfeld bei guter Kontrolle der Krankheitssymptome, möglichst ohne Schmerzen. Das ist in einem Landkreis, der 2-mal so groß ist wie das Saarland, für die betreuenden Pflegekräfte und Ärzte eine Herausforderung. Aber Wiebke Schuppenhauer, die Leiterin des SAPV-Teams, sagt: Eine gute Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen kann auch in ländlichen Regionen gelingen, selbst in Akutsituationen.
Also es ist häufig auch so, wenn wir auf dem Weg sind zum Hausbesuch, dass wir noch 2-3 Mal auch mit den Familien telefonieren, bevor wir da sind, Sicherheit geben, uns nochmal austauschen. Und viele Notfallmedikamente haben wir dann auch schon vor Ort bei den Angehörigen, um Situationen da auch gar nicht erst eskalieren zu lassen.
10 Pflegekräfte umfasst das SAPV-Team Mecklenburgische Seenplatte. Dazu kommen 4 Ärztinnen und Ärzte auf 3,5 Stellen. Niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die tagsüber die Praxis nicht verlassen können, unterstützen durch Bereitschaftsdienste in der Nacht und an den Wochenenden. Wiebke Schuppenhauer hat das Team in den vergangenen Jahren wegen des steigenden Bedarfs deutlich vergrößert.
Es gab eine Zeit, da konnten wir Patienten nicht aufnehmen, weil wir einfach keine Kapazität hatten, sodass wir da auch personell aufgestockt haben, weitergebildet haben, um dann auch mehr Patienten versorgen zu können.
Wartezeiten für Menschen in der allerletzten Lebensphase, das kommt nun mit dem größeren Team praktisch nicht mehr vor. Trotzdem muss jeden Morgen gut geplant werden. Welche Patienten sollen besucht werden? Wer braucht welche Medikamente? Und was muss sonst noch organisiert werden?
Wenn du dahin fährst, ob du mal sagst, das Paladon 1-3, das ist nur in 20 Stück lieferbar, dass du ihr das vielleicht so mitteilst.
Ja gut, ja, die hängt zur Zeit so psychisch wieder durch. Mhm.
Nach der Morgenbesprechung machen sich die Pflegekräfte auf den Weg zu ihren Hausbesuchen, häufig allein. Nur bei Aufnahme eines neuen Patienten oder in Krisensituationen ist ein Arzt oder eine Ärztin dabei. Alle Pflegekräfte haben eine Zusatzausbildung in Palliativcare, wissen also, mit den besonderen Bedürfnissen von Menschen am Ende ihres Lebens umzugehen. An diesem Morgen aber will Wiebke Schuppenhauer, die leitende Ärztin, beim Hausbesuch von Lothar Gerd dabei sein. Wegen der Krise in der Nacht müssen womöglich die Medikamente angepasst oder weitere Maßnahmen besprochen werden. Nach einer guten halben Stunde Autofahrt ist das Ziel erreicht. Der 82-Jährige hat die Nacht im Sitzen verbracht. Das Sauerstoffgerät läuft.
Aber es ist weiterhin, dass die Luft sehr schlecht ist.
Sehr schlecht, sehr schlecht. Mir ist immer so, als wenn einer zudrückt und ich kriege keine Luft mehr.
Ja.
Wiebke Schuppenhauer hat ein kleines, mobiles Ultraschallgerät dabei. Damit kann sie kontrollieren, ob ihr Patient Wassereinlagerungen in der Lunge hat.
Hier ist nur ganz minimal ein bisschen Lungenwasser. Auf der linken Seite. Rechts ist auch ein ganz bisschen Lungenwasser, aber auch nichts, was man ablassen kann.
Die Ärztin verschreibt ihm ein Inhalationsgerät und steigert die tägliche Morphindosis. Lothar Gerd wird seit gut 3 Monaten vom SAPV-Team um Wiebke Schuppenhauer betreut. Im Schnitt sind die Menschen hier im Landkreis 70 Tage in der spezialisierten Palliativversorgung, bis sie sterben. Ein vergleichsweise langer Zeitraum, andernorts sind es nur 7 Tage. Das liege an einer sehr unterschiedlichen Interpretation dessen, was SAPV eigentlich sei, sagt Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Auf der einen Seite, ich sage es mal überspitzt formuliert, SAPV ist eine hochspezialisierte Leistung für eine kleine Gruppe von Menschen am Lebensende, die einen besonders erhöhten Versorgungsbedarf haben. Und die anderen sagen, SAPV müsste eigentlich jeder kriegen, damit er nicht ins Krankenhaus kommt.
Eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung muss von einem niedergelassenen Arzt verschrieben werden. Häufig ist es der Hausarzt, manchmal auch der Urologe oder ein Schmerztherapeut. Bei der Frage, welche Patienten berücksichtigt werden, gibt es große regionale Unterschiede. In Berlin und Brandenburg bekommen nahezu 20% aller Sterbenden SAPV verordnet. In Bremen und Baden-Württemberg liegt die Zahl bei 7-8%. Eigentlich soll vor der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung mit ihren multiprofessionellen Teams die allgemeine ambulante Palliativversorgung kommen. Dabei betreut der Hausarzt seine sterbenden Patientinnen und Patienten. Ein normaler Pflegedienst übernimmt die Palliativpflege zu Hause. Die Pflegekräfte brauchen dafür keine spezielle Weiterbildung. In der Pflege, sagt Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, sei die allgemeine ambulante Palliativversorgung aber nicht gut organisiert.
Die Pflegenden haben nicht die Zeit, das zu tun. Sie kriegen es auch nicht bezahlt, das zu tun, sondern in der ambulanten Pflege werden nur Handgriffe bezahlt sozusagen. Das ist eigentlich Arbeit nach Akkord. Und dann müssen die irgendwie 5-mal Füße waschen und aufschreiben, um einmal mit den Menschen reden zu können.
Dabei sollte das Hospiz- und Palliativgesetz, 2015 mit breiter Mehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen, die Versorgung sterbender Menschen deutlich verbessern. Die Idee: mehr Hilfsangebote, bessere Vernetzung der Akteure, aber auch finanzielle Anreize für die ambulante Palliativversorgung. Doch bereits die Anbindung an einen Hausarzt, der alle Maßnahmen rund um die Palliativversorgung koordinieren müsste, ist in manchen Regionen kaum noch gegeben. Oft sind die Patienten schon vor einer Verschlechterung der Lage nicht mehr mobil, können nicht mehr Auto fahren oder es fehlen Busverbindungen in die nächste Stadt. Vielen Hausärzten fehlt bei vollen Wartezimmern zudem die Zeit für eine intensive Betreuung, weiß Wiebke Schuppenhauer, die Leiterin des SAPV-Teams Mecklenburgische Seenplatte.
Einige Hausärzte in der Region sind da auch sehr gut aufgestellt, haben auch die palliativmedizinische Ausbildung und begleiten viele Patienten auch ambulant. Der Unterschied ist, sind die speziellen Maßnahmen, die dann ein Hausarzt gar nicht mehr so leisten kann, wie eine Schmerzpumpenversorgung, eine intensive Wundtherapieversorgung oder auch eine Portversorgung. Das ist dann etwas, was einfach auch den zeitlichen Rahmen einer Hausarztversorgung sprengt.
Das ist einer der Gründe, warum ihr Team früh in die Versorgung geht. Die Hausärzte in der Region würden das SAPV-Team nach anfänglicher Skepsis mittlerweile nicht mehr als Konkurrenz betrachten, sagt Wiebke Schuppenhauer. Einer der Hausärzte, mit denen die 38-Jährige und ihr Team eng zusammenarbeiten, ist Thomas Richter. Der Internist führt die Zusatzbezeichnung Palliativmediziner. Das ist keine Facharztausbildung wie etwa zum Augenarzt oder Kardiologen, sondern eine Zusatzweiterbildung. 160 Stunden, teils Theorie, teils Praxis. Was für mehr Qualität in der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen sorgen soll, ist organisatorisch eine Herausforderung, sagt der Neustrelitzer Hausarzt Thomas Richter.
Es ist nach wie vor sehr schwierig, wenn man erstmal niedergelassen ist in der Praxis, den praktischen Anteil zu bringen. Weil man kann ja nicht plötzlich sagen, ich mache jetzt mal die Praxis ein Vierteljahr zu, um zu hospitieren. Das geht nicht.
In Deutschland haben etwa 16.000 Ärztinnen und Ärzte die Zusatzqualifikation Palliativmediziner. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin setzt sich für eine Facharztausbildung zum Palliativmediziner ein, bislang jedoch ohne Erfolg. Thomas Richter, der Neustrelitzer Hausarzt, konnte die nötige Praxiserfahrung durch seine Facharztausbildung unter anderem auf einer Palliativstation im Krankenhaus nachweisen. Seit 2011 betreut er das örtliche Hospiz, sieht seine Patienten dort mindestens einmal pro Woche.
Die Schwestern und die Pflegekräfte im Hospiz, sie haben alle eine Palliativ-Care-Ausbildung, können dadurch viel mehr Verantwortung übernehmen als in Anführungszeichen normale Pflegekräfte. Man kann sehr, sehr viel delegieren, aber trotzdem muss ich ja wissen, wie geht's dem Patienten gerade, wo steht der, ne, was braucht der. Das geht nicht alles per Telefon.
Zu den Menschen im Hospiz kommen 200 weitere Hausbesuchspatienten in der Praxis, die mindestens einmal im Quartal besucht werden müssen. Um das zu schaffen, hat Thomas Richter mittlerweile zwei Ärztinnen angestellt. Die Hausbesuche plant er immer donnerstags vormittags ein. Immerhin, zum Hospiz sind es nur 5 Minuten Fußweg und er hat mit dem Träger des Hospizes eine Pauschale von 70 Euro pro Patient und Besuch ausgehandelt, deutlich mehr, als es für einen normalen Hausbesuch gibt. Allerdings brauchen die Menschen in der letzten Lebensphase auch eine intensivere Betreuung. Unterm Strich, sagt Thomas Richter, passe das wirtschaftlich.
Und ich finde, das hat mir unheimlich viel gebracht über die Jahre. Auch auf der rein menschlichen Ebene, auch so für den Umgang im täglichen Leben mit meinen Patienten. Allein von der Warte her lohnt es sich auf jeden Fall.
Dass die Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen eine persönliche Bereicherung sein kann, empfinden nicht nur Ärzte wie Thomas Richter und Wiebke Schuppenhauer so. In Deutschland engagieren sich auch mehr als 140.000 Ehrenamtliche in der Hospizarbeit. Wobei Hospiz hier nicht die Einrichtung meint, in der Menschen ihre letzten Tage und Wochen verbringen können, sondern eine Haltung. Den Tod als Teil des Lebens zu begreifen und Menschen an ihrem Lebensende so zu begleiten, dass sie in Würde Abschied nehmen können.
Unser Thema ist ja Begleitung. Da steigen wir heute ein und die Zeituhren wieder symbolisch, ja, Begleitung. Wie viel Zeit bleibt dem anderen? Wie viel Zeit bleibt aber auch uns? Wie viel Zeit bleibt euch, den anderen Menschen kennenzulernen?
Das Gesundheitszentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Waren, 45 Kilometer von Neustrelitz entfernt. Im Schulungsraum sitzen 9 Frauen im Kreis. Vorne stellt Andrea Morgenstern vom ambulanten Hospizdienst den Fahrplan für die kommenden 5 Stunden vor.
Wenn ihr Begleiter, Begleiterin seid, was wünscht ihr euch und was fürchtet ihr? Also was macht euch Bedenken? Da gucken wir, schauen heute auch, wie weit kommen wir.
Über mehrere Monate werden Interessierte hier darauf vorbereitet, sterbende Menschen psychosozial zu unterstützen, bei Besuchen in deren Zuhause. Ambulante Hospizdienste leisten keine Pflege, betont Andrea Morgenstern, sondern sorgten für eine gute Seele. Und sie seien da für schwierige Fragen, die sich Schwerstkranke häufig nicht zu stellen trauten.
Gehören Kinder mit auf meine Beerdigung? Was wird sein, wenn ich tot bin? Gehört es sich jetzt schon, die Beerdigung vorzubereiten? Das sind so viele Fragen, mit denen wir konfrontiert werden, wo wir Mut machen, auch auszusprechen und loszulassen.
Die gelernte Krankenschwester hat den ambulanten Hospizdienst Neustrelitz 2001 gegründet. 2009 kam Waren dazu. Beide werden nun vom Deutschen Roten Kreuz getragen. Wie auch die beiden stationären Hospize und das SAPV-Team. Die Professionalisierung und das Netzwerk empfindet sie als großen Vorteil.
Auch wenn es ehrenamtliche Hospizbegleiter ja sind, es braucht einfach eine finanzielle Unterstützung auch und Know-how, was dahinter steckt. Es braucht ein Büro, es braucht Fahrzeuge, es braucht Anlaufstellen, es braucht gute Schulung. Nicht nur für die Ehrenamtlichen, sondern auch die Hauptamtlichen müssen sich einfach immer wieder weiterbilden können. Das ist ganz, ganz wichtig.
Hallo.
Guten Tag.
Hallo,
Frau Reinke.
Hallo.
Die nächste Station für Palliativmedizinerin Wiebke Schuppenhauer. Ein Besuch bei Gerhard Heinrich und seiner Tochter. Mit dabei auch Pfleger Nikolas Witt, der den 83-Jährigen betreut.
Genau, er hat uns ja angemeldet, dass wir ein bisschen später kommen.
Ja.
Und dann sagte Frau Reinke gerade, dass jetzt so ein bisschen Schmerzen sind, aber der Bolus noch nicht eben ausprobiert wurde. und wir das immer ganz gut finden, wenn Sie den dann ausprobieren, damit wir wissen, ob der seine Wirkung auch entfaltet. Dann können wir das jetzt quasi ganz gut schon evaluieren. Ja. Ne?
Der 83-Jährige hat eine Schmerzpumpe bekommen. Er kann nun selbst bestimmen, wann er sich eine Dosis des Medikaments zuführt. Gerhard Heinrich hat einen unheilbaren Lungentumor. Metastasen bedrängen die Wirbelsäule. Er kann sich nur noch mit Mühe bewegen.
Was haben Sie jetzt so im Moment für ein Gefühl von der Einstellung? Reicht Ihnen das aus, was die Pumpe da macht?
Ich kann da selber auch noch nicht richtig was sagen. Moment. Aber man merkt doch, dass das muss wirken. Sonst würden ja die Schmerzen da sein.
Sehr gut. Dann können wir das erstmal so lassen.
Das ist gut, dass wir jetzt den Schmerz gut eingefangen haben. Ne?
Ja.
Sind Sie zufrieden?
Ich bin zufrieden. Schön. Aber auch mit dem Personal bin ich sehr zufrieden.
Das ist auch gut.
Gerhard Heinrich will zu Hause sterben, nicht im Krankenhaus. Dort fühlte er sich nach der Diagnose nicht gut aufgehoben. Zu wenig Information, zu viele Untersuchungen. Zusammen mit seiner Tochter hat er entschieden, keine Therapie mehr.
Wollen wir Ihnen jetzt noch eine Chemo antun? Soll er sich da noch quälen? Soll er die restliche Zeit im Krankenhaus bleiben? Da kriegt er auch Schmerzen, dann kriegt er dann auch vielleicht Übelkeit, dann kriegt er vielleicht noch andere Krankheiten dazu. Die Chemos ja auch begleiten können. Dann haben wir uns entschlossen, wir gehen nach Hause.
Diesen Wunsch haben die meisten Menschen, vor allem wenn es eine Familie gibt, die unterstützen kann. Doch nicht selten werden Palliativpatienten noch in die Notaufnahme gebracht, wenn sich die gesundheitliche Situation akut verschlechtert, etwa weil die Luftnot so groß ist, dass die Angehörigen damit nicht mehr klarkommen.
Und wir haben als Rettungsdienst in solchen Situationen sehr wenige Optionen gehabt und leider immer nur die ganz unbefriedigende Situation, diese Patienten in ein Krankenhaus zu bringen.
Schildert Nils Renzing die Lage. Der Internist arbeitet bei der Berufsfeuerwehr Kiel im Rettungsdienst.
Ich habe selber schon über 10 Jahre in einem Krankenhaus vorher gearbeitet und weiß, dass eigentlich diese Patienten am intensivsten sind im Betreuungsbedarf, möglicherweise im Pflegebedarf und dass man ihnen in einer Notaufnahme am wenigsten gerecht werden kann.
Seit November vergangenen Jahres läuft in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt deshalb ein Projekt. Der Rettungsdienst kann etwa nachts, wenn betreuende Hausärztinnen und Hausärzte nicht erreichbar sind, selbst ein SAPV-Team benachrichtigen.
Städtische Umgebungen haben natürlich immer den Vorteil, dass es eine relativ hohe Dichte an SAPV-Teams und vor allen Dingen eine kurze Anfahrtszeit gibt. So hatten wir jetzt zum Beispiel mehrfach die Möglichkeit, dass das SAPV-Team eingetroffen ist am Einsatzort, während wir als Rettungsdienst auch noch vor Ort waren, was uns eine mündliche Auge-zu-Auge-Übergabe ermöglicht hat und eine gemeinsame Beurteilung der Patientinnen und Patienten.
9 Palliativpatienten konnten durch das Kieler Projekt so bislang trotz einer akuten Krise zu Hause bleiben. Nils Renzing hofft, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und SAPV-Teams bald auch auf ländliche Gebiete in Schleswig-Holstein ausgeweitet werden kann. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte steht Wiebke Schuppenhauer schon seit Jahren in gutem Kontakt mit dem Rettungsdienst. Bei Patienten, die sie und ihr Team begleiten, melden sich die Rettungssanitäter in Akutsituationen. Eine Ausnahme. Palliativmedizin spielt in deren Ausbildung bislang kaum eine Rolle.
Das Aushalten, also dieses auch mal da bleiben als Rettungsdienst und mal eine halbe Stunde einfach nur sich ans Bett setzen und begleiten, das kennt der Rettungsdienstler nicht. Die kennen das Patient einladen und ins Krankenhaus bringen und dann dieses Feingefühl zu entwickeln. Dafür ist es wichtig, auch einfach das offene Ohr da zu schaffen.
Ein eng geknüpftes Netzwerk, ein regelmäßiger Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren, gute Planung. Die Ärztin ist sicher, so kann ambulante Palliativversorgung auch in ländlichen Regionen funktionieren.
Das war der Hintergrund. Ambulante Palliativversorgung. Begleitung in der letzten Lebensphase. Von Birgit Augustin. Redaktion Johanna Herzing.